Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist, sagt Jesus in der Bergpredigt. Eine besondere Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes durfte die heilige Schwester Faustina Kowalska aus Polen machen. Jesus schenkte ihr mit den Offenbarungen über seine Barmherzigkeit den Auftrag, diese Barmherzigkeit in der ganzen Welt zu verkünden. Pater Hans Bob aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich hält darüber Exerzitien und hat auch ein Buch dazu geschrieben. Die Barmherzigkeit Gottes, Heilmittel für Seele und Leib nach dem Tagebuch der Schwester Faustina ist der Titel des Buches und auch das Thema unserer Reihe. Heute hören Sie den zweiten Teil dazu. Grüß Gott, Herr Pater Bob.
Grüß Gott, Frau Marion.
Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen einfach diese Gedanken dieser Botschaft miteinander weiter betrachten. Am Fest der Kreuzerhöhung sagte Jesus einmal zur Schwester Faustina: Meine Tochter, bist du der Meinung, dass du über meine Barmherzigkeit schon genug geschrieben hast? Das, was du aufgeschrieben hast, ist erst ein Tropfen im Vergleich mit dem Ozean. Ich bin lauter Liebe und Barmherzigkeit. Ein unwahrscheinliches Wort, ein unbegreiflicher Vergleich. Wenn wir schon allein die Gedanken, die wir letztes Mal durchbetrachtet haben, was der Herr ihr gesagt hat über diesen Abgrund seiner Barmherzigkeit und Liebe im Hinterkopf haben. Und das ist erst ein Tropfen im Vergleich zum Ozean. Also spüren Sie, das Wort von letztem Mal, in alle Ewigkeit wird nicht einmal ein Engel diese Tiefe seiner Barmherzigkeit ergründen können. Wer kann eigentlich da noch zweifeln, von Gott Barmherzigkeit zu erlangen? Wer kann an solchem Gott überhaupt noch zweifeln? Es ist eine Wahrheit, die fast nicht zum Glauben ist. So etwas Unbegreifliches haben Sie in keiner Religion gefunden. Auf so etwas sind die Menschen nie gekommen, dass Gott so sein könnte. Ich bin lauter Liebe und Barmherzigkeit. Es gibt kein Elend, das sich mit meiner Barmherzigkeit messen könnte. Kein Elend, also gemeint ist das Elend der Sünde. Also es gibt keine Schuld, die noch so tief, abgrundtief ist, die sich messen könnte mit dem Maß der Barmherzigkeit. Sie ist die unendlich größer als die größte Verbrechen, die größte Sünde des Menschen. Das muss also wirklich auch dem letzten Sünder eine unwahrscheinliche Hoffnung geben. Aber auch uns, dass wir spüren, wenn wir diese Barmherzigkeit Gottes anrufen, wenn wir sie in Anspruch nehmen für die Menschen, dass wir da größte Hoffnung haben dürfen, dass diese Menschen gerettet werden, dass wir sie hinüber retten dürfen ans andere Ufer. Es gibt kein Elend, das ich mit meiner Barmherzigkeit messen könnte. Sie kann von der Not nicht ausgeschöpft werden, diese Barmherzigkeit. Denn bei jeder Gewährung wird sie noch größer. Also eine Barmherzigkeit, die nicht abnimmt, sondern je mehr sie gefordert wird, also angefordert wird, ja in Anspruch genommen wird, umso mehr wird sie wachsen, wird sie noch größer. In Anspruch genommen heißt, dass ich meine Schuld erkenne, dass ich sie bekenne, dass ich Gott um sein Erbarmen bitte, so wie der Schächer am Kreuz. Sie kann von keiner Not ausgeschöpft werden. Also wir kommen nie an den Grund der Barmherzigkeit, dass ein Punkt kommt, wo Gott sagt, so und jetzt ist Schluss. Die Barmherzigkeit Gottes kennt keinen Schluss. Solange der Mensch umkehren will, solange der Mensch zu seiner Schuld steht und sich nicht rausredet, Schauen Sie, und deshalb haben wir auch keinen Grund, uns vor Gott herauszureden. Das ist doch Dummheit. Ich möchte fast sagen, im Gegenteil. Je mehr wir unsere Schuld und noch je mehr wir von unserer Schuld erkennen, umso glücklicher müssen wir fast sein. Denn umso mehr Barmherzigkeit wird uns zuteil. Etwas Unbegreifliches. Schauen Sie, er sagt dann, die glücklichste Seele ist jene, die sich meiner Barmherzigkeit anvertraut. Denn ich selbst kümmere mich um sie. Die glücklichste Seele, die sich meiner Barmherzigkeit anvertraut. Hören Sie mal in Ihr Herz hinein, mal ganz ehrlich. Wenn Sie so vor Gott stehen, kommt Ihnen da nicht immer wieder so, gewollt oder ungewollt, der Gedanke, Herr, so ganz schlecht bin ich auch nicht. Es gibt schlechtere. Also ich habe ja schließlich auch einiges ganz Gutes gemacht. Wir fragen uns aber nicht, aufgrund welcher Kraft wir das Gute gemacht haben. Sehen Sie, wir wollen uns immer noch rechtfertigen. Wir wollen uns mit unseren eigenen Taten vor Gott noch rechtfertigen. Schau, das brauchen wir doch nicht. Ist doch unnötig wie ein Kopf. Die glücklichste Seele ist jene, die sich meiner Barmherzigkeit anvertraut, denn ich selbst kümmere mich um sie. Und überlegen Sie mal, was das heißt in der Stunde meines Todes. Ich selbst kümmere mich um sie. Ich brauche mich nicht um mich selbst kümmern. Und das sind Zusagen, das sind Verheißungen eines Gottes, in dem man sich wirklich verlieben kann. Ein andermal sagt er ihr, schreibe, dass ich Sündern gegenüber freigebiger bin als Gerechten gegenüber. Genau dieses Wort bestätigt, was ich gerade gesagt habe. Dass ich Sündern gegenüber freigebiger bin als Gerechten gegenüber. Wissen Sie, wer ist denn gerecht? Aber wir halten uns ja immer wieder für Gerechten. Nicht bloß das, was wir manchmal im Neuen Testament lesen von Pharisäern, Schriftgelehrten, die sich gerecht fühlten, die keine Barmherzigkeit brauchten, weil sie sich selbst gerechtfertigt fühlten durch ihr Tun. Das ist ja genau das, was ich vorhin sagte. Jesus aber sagt, schreibe, dass nicht vergessen wird, dass ich Sündern gegenüber freigebiger bin als Gerechten gegenüber. Also ist es befreiend, mich als Sünder vor Gott auch bekennen zu dürfen, zu können. Ja? Für sie, sagt er, bin ich auf die Erde herabgekommen, für die Sünder. Für sie habe ich Blut vergossen. Sie sollen sich nicht fürchten, sie sollen sich mir nähern. Sie brauchen meine Barmherzigkeit am nötigsten. Schauen Sie uns, je mehr ich mich als Sünder weiß, umso mehr strömt diese Barmherzigkeit Gottes in mich ein. Und wissen Sie, je mehr ein Mensch Gott näher kommt in seinem geistlichen Leben, je mehr er sich diesem Gott öffnet, je mehr er in diese persönliche Beziehung hineintritt, umso mehr erlebt er sich als Sünder. Nicht, dass er noch schlimmere Sünden tut. Im Gegenteil. Aber er erlebt gegenüber dieser Vollkommenheit, dieser unbegreiflichen Liebe Gottes, so viele innere Bewegungen, Regungen der Lieblosigkeit, der Unbarmherzigkeit gegenüber anderen, auch gegenüber Gott, Treulosigkeit, egoistische Tendenzen. Er spürt so vieles. Und je mehr er das in dem Lichte Gottes anschaut, umso größer, umso mehr empfindet er sich als Sünder. Das ist das, was die Heiligen immer sagen, wie zum Beispiel mein Stifter Vinzenz Palotti, ich bin der größte Sünder. Aber Herr, deshalb kannst du es mir auch das größte Wunder deiner Barmherzigkeit machen, sagt er. Ein wunderbares Wort von Vinzenz Palotti. Ich bin der größte Sünder, deshalb kannst du aus mir das größte Wunder deiner Barmherzigkeit machen. Dann ein andermal sagt Jesus, wenn die Sünder meine Barmherzigkeit kennen würden, gingen sie nicht in so großer Zahl verloren. Wenn sich das der Mensch, auch wenn er sich von Gott getrennt hat, wenn er wirklich in die Gottferne hineingeschlittert ist, dass er oft verzweifelt, weil er um diese Barmherzigkeit Gottes nicht weiß. Würde er diese Botschaft von der Barmherzigkeit Gottes kennen, würde sie ihn ins Herz treffen. Und das ist schon ein unwahrscheinliches Wort. Wenn die Sünder meine Barmherzigkeit kennen würden, gingen sie nicht in so großer Zahl verloren. Schaut, Brüder und Schwestern, deshalb müssen wir sie verkünden. Oder Möglichkeiten den Menschen, ja, vielleicht so ein Büchchen zu schenken. Darum habe ich so diese ganze Botschaft, so wie ich sie Ihnen jetzt vortrage, auch in einem Büchlein zusammengefasst. Weil das Tagebuch der Schwester Faustina ist sehr dick, das liest kaum einer von den Menschen, die mit Gott noch nicht so verbunden sind. Aber so ein kleines Büchlein, da guckt schon mal einer hinein. Das ist eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist, dass ich mit jemandem spreche. Andere Möglichkeit, dass ich diese Barmherzigkeit Gottes für so einen Menschen vom Herrn erbitte und ihn, diesen Menschen, in diese Barmherzigkeit Gottes hineingebe. Wenn Sie, wir haben unwahrscheinliche, ich möchte sagen, Macht über die Herzen der Menschen, über die Barmherzigkeit Gottes. Und er sagt, sage den Sündern, dass sie sich nicht fürchten sollen, mir sich zu nähern. Sprich zu ihnen von meiner großen Barmherzigkeit. Wenn sie nicht den Menschen drohen, sondern von dieser Barmherzigkeit Gottes sprechen. Denn durch Drohen mache ich ihre Lage noch schlimmer. Sondern ihnen zeigen, dass ein Gott da ist, der sie aus ihrem Sumpf herausholen will. Und dann sagt der Herr einmal zu ihr, der Verlust jeder einzelnen Seele stürzt mich in Todestrauer. Das ist diese Todestrauer am Ölberg und am Kreuz. Die, bei Gott ist alles Gegenwart. Nicht? Der Verlust jeder einzelnen Seele stürzt mich in Todestrauer. Gott ist es nicht wurscht, nicht egal, wenn ein Mensch sich gegen ihn entscheidet und verloren geht. Gott will das Heil jedes Menschen. Schaut, und dieser Gedanke, der muss uns wie ein Feuer brennen im Herzen. Dass wir wirklich jede Gelegenheit, auch jedes kleine alltägliche Opfer, das, was Jesus das tägliche Kreuz nennt, wirklich in Anspruch nehmen, Jesus, aus Liebe zu Jesus, Ja sagen dazu, um so viel wie möglich Menschen diese Barmherzigkeit Gottes zu erbitten und sie zu retten. Und er sagt dann, du tröstest mich immer, wenn du für die Sünder betest. Du tröstest mich immer, wenn du für die Sünder betest. Schau, das ist das, was jeder von uns kann. Den ganzen Tag, immer wieder. Und er sagt dann, Gebet ist mir am liebsten, und zwar um die Umkehr der Sünder. Wie oft überlegen Sie, ja Herr, wie kann ich dich im Gebet am besten, ja, verehren, dir Freude machen. Hier haben sie es. Gebet um die Umkehr der Sünder ist ihm am liebsten. Also, schauen Sie mal, da haben Sie eine wunderbare Möglichkeit. Vergessen Sie das nicht mehr. Und wisse, meine Tochter, sagt er, dass dieses Gebet immer erhört wird. Überlegen Sie mal. Und da jammern sie oft über ihre Angehörigen, ihre Enkel, das ist ja oft so, dass gerade Großeltern da, oder auch über ihre eigenen Kinder, die schon erwachsen sind und in die Gottvergessenheit hineingelaufen sind, nicht sie jammern. Hier haben sie eine Sicherheit. Das Gebet um die Bekehrung der Sünder ist ihm am liebsten. Und wisse, dass dieses Gebet immer erhört wird. Ja, sagen Sie mal, was wollen Sie denn noch für eine Absicherung? Jetzt liegt es an Ihnen, ob Sie diesem Wort Jesu trauen oder nicht. Es liegt nicht mehr an ihren Kindern und Enkeln, sondern an ihnen, ob sie diesem Wort Jesu trauen oder nicht. Dieses Gebet wird immer erhört. Und sie wollen doch immer erhört werden. Merken Sie, wie trostvoll diese Botschaft ist. Und die einfach brachliegen lassen und nicht zu verkünden, ist unverantwortlich für alle Verkünder in der Kirche, nachdem die Kirche diese Botschaft sich zu eigen gemacht hat. Und Jesus im Gespräch mit der sündigen Seele sagte mal: Sündige Seele, fürchte deinen Erlöser nicht. Ich komme als Erster zu dir, denn ich weiß, dass du aus dir selbst nicht fähig bist, dich zu mir zu erheben. Also er kommt zu mir, da ich nicht in der Lage bin, mich zu erheben. Kind, so sagt er, fliehe nicht vor deinem Vater. Beginne ein Gespräch ganz allein mit deinem Gott der Barmherzigkeit, der dir selbst seine Worte der Vergebung sagen will und dich mit seinen Gnaden überschütten will. Beginne ein Gespräch ganz allein mit deinem Gott der Barmherzigkeit. Du sündige Seele, er will dich überschütten mit Gnaden. Er will dir Vergebung schenken. Oh, wie wertvoll ist mir deine Seele. Das sagt er zu jedem von uns. Oh, wie wertvoll ist mir deine Seele. Das meine ich, das ist meine Person. Ich habe dich in meine Hände eingeschrieben und du hast dich mit einer tiefen Wunde in mein Herz geprägt. Überlegen Sie mal. Es gilt für jeden von uns. Du hast dich mit einer tiefen Wunde in mein Herz geprägt. Und das für alle Ewigkeit. So persönlich ist die Beziehung Jesu zu einem jeden Einzelnen von uns. Ganz, ganz persönlich, als wäre ich der einzige Mensch auf Erden. Und dann lässt der Herr diese Seele antworten: Herr, ich höre deine Stimme, die mich vom falschen Weg zur Umkehr ruft, aber ich habe weder Mut noch Kraft. Ist das nicht oft unsere Ausrede? Wir sagen, ich höre deine Stimme, ich höre dein Locken, aber ich habe weder Mut aufzustehen, zu dir zu kommen, noch habe ich die Kraft. Und was sagt Jesus? Ich bin deine Kraft. Ich will dir Stärke geben zum Kampf. Also beginne ich ein Gespräch mit ihm und er gibt mir die nötige Kraft. Wenn Sie sich einfach auf ihn einlassen, beginnen mit Gott zu sprechen, einfach auf ihn zu schauen. Und dann antwortet die Seele: Herr, ich erkenne deine Heiligkeit und fürchte mich vor dir. Ich denke, dass wir uns immer in dieser Antwort der Seele wiederfinden können, in irgendeiner Weise. Herr, ich erkenne deine Heiligkeit und fürchte mich vor dir. So dieses Empfinden in uns, wir entsprechen nicht dem, was Gott eigentlich von uns vielleicht erwartet, wie wir meinen. Aber Jesus antwortet: Weshalb fürchtest du dich, mein Kind? Vor dem Gott der Barmherzigkeit. Also gleichsam, es gibt doch keinen Grund, vor dem Gott der Barmherzigkeit sich zu fürchten. Meine Heiligkeit hindert mich nicht, dir gegenüber barmherzig zu sein. Wunderbares Wort. Siehe, Seele, für dich habe ich den Thron der Barmherzigkeit auf Erden gegründet. Dieser Thron ist der Tabernakel, und von ihm will ich herabsteigen in dein Herz. Für dich, nicht einfach für euch. Er meint es jeden von Ihnen, liebe Zuhörer. Für dich, sagt er, habe ich den Thron der Barmherzigkeit auf Erden gegründet. Dieser Thron ist der Tabernakel. Und von ihm will ich herabsteigen in dein Herz. Schätzen wir so den Tabernakel in unserer Kirche. Diese Gegenwart des Herrn, den Thron der Barmherzigkeit, auf den er herabgestiegen ist, er, der unendlich Heilige. Er will von diesem Thron in mein Herz kommen, aber ich muss zu ihm kommen. Das, was wir sagten, eine kurze Besuchung in der Kirche, was früher so selbstverständlich war. Darum hatten die Leute früher in viel größeren Notlagen viel mehr Kraft als wir heute. Wir machen keine Besuchung mehr, ganz selten. Gehen Sie mal in eine katholische Kirche und warten Sie, bis mal jemand kommt während des Tages und den Herrn kurz eine Minute schenkt. Er sagt dann, siehe, ich habe mich weder mit einem Gefolge noch mit Wächtern umgeben. Du hast zu jeder Zeit Zutritt zu mir. Also trotz seiner unendlichen Majestät, Größe, Heiligkeit, hat er nichts um sich herum, was mich hindert, an ihn heranzukommen. An die Großen dieser Welt kommen sie ja kaum heran, nicht? Aber an ihn, er hat niemand, der dazwischen steht, nicht? Du hast zu jeder Zeit Zutritt zu mir. Ich will zu jeder Tageszeit mit dir reden und dir Gnaden schenken. Zu jeder Tageszeit mit dir reden und dir Gnaden schenken. Und da ist auch wichtig, dass wir die Sprache Gottes lernen. Auch im alltäglichen Leben. Wie er durch Umstände und Situationen zu mir spricht. Und nicht einfach sich ärgern, wenn was anders kommt, als ich will, sondern fragen, Herr, was willst du mir sagen? Was bedeutet es für mich? Und jetzt, wie antwortet meine Seele? Hören Sie mal in sich hinein. Könnte es sein, dass sie sagt, Herr, ich befürchte, dass du mir die große Sündenzahl nicht vergeben wirst, denn mein Elend erfüllt mich mit Bangen. Ich weiß nicht, ob Sie schon solche Zweifel in sich getragen haben. Wird mir Gott das alles vergeben? Oder wenn Sie an Ihr Sterben denken, wird er das von damals vergeben haben oder wird es mir noch einmal aufrühren? Wenn Gott vergeben hat, wir haben das beim Bußsakrament ja miteinander besprochen, wenn Gott vergeben hat im Bußsakrament, dann ist die Sünde nicht nur vergeben, sie ist zunichte gemacht. So zunichte, als hätte sie nie existiert. Sodass also niemals Gott mir etwas Vergangenes vorhalten könnte. Denn sie ist nicht mehr existent. So vergibt Gott. Er vernichtet die Sünde in seinem Tod, im Sakrament der Buße. Also auch diese unsere Ausrede oder unser Grundempfinden nimmt er uns weg. Er sagt, dafür gibt es keinen Grund. Und er antwortet, meine Barmherzigkeit ist größer als dein Elend. Und sogar größer als das Elend der ganzen Welt. Und wenn Sie heute mal in diese Welt hineinschauen, was da an Gottlosigkeit alles los ist, an Mord vom Mutterschoß an bis zum Alter, in Kriegen, in Racheformen, in allen möglichen Dingen. Und er sagt, meine Barmherzigkeit ist größer als das ganze Elend der Welt. Wer, sagt er, kann meine Güte ermessen? Für dich, schauen Sie, jetzt spricht er wieder jeden Einzelnen an, ganz persönlich, und fühlen Sie sich angesprochen. Für dich bin ich vom Himmel auf die Erde herabgekommen. Für dich habe ich mich an das Kreuz nageln lassen. Für dich ließ ich mit der Lanze mein heiligstes Herz öffnen. Und somit öffnete ich für dich die Quelle der Barmherzigkeit. Für dich, nicht einfach so für euch, allgemein, nein, ganz persönlich. Und die soll ich nicht in Anspruch nehmen, bin ich doch wirklich einfältig. Und er sagt, komme und schöpfe, du, mit dem Gefäß des Vertrauens Gnaden aus dieser Quelle. Mit dem Gefäß des Vertrauens. Deshalb dieses Wort, Jesus, ich vertraue auf dich. Und da geht es nicht um ein Gefühl. Wir meinen immer, Vertrauen ist Gefühl. Es kann mal sein. Aber meistens ist es nicht. Sondern es ist Tun. Ich sage es und ich meine es so. Auch wenn ich was anders fühle. Auch wenn ich vielleicht in meinem Herzen aufgrund meiner Lebensgeschichte Misstrauen steckt. schöpfe mit dem Gefäß des Vertrauens Gnaden aus dieser Quelle, nämlich aus seinem Herzen. Ein demütiges Herz weise ich niemals zurück. Und demütig ist der Mut zur Wahrheit. Zur Wahrheit, dass ich ein sündiger Mensch bin und dass ich die Kraft Gottes und die Barmherzigkeit Gottes unbedingt brauche. Das ist Demut. Der Mut zu dieser Wahrheit, wo ich mich nicht herausrede, nicht mich gleichsam selbst rechtfertige vor Gott. Ich brauche mich nicht vor Gott rechtfertigen. Im Gegenteil, wenn ich sogar meine Sünde erkenne, kann ich mich glücklich preisen, ob der unendlichen Barmherzigkeit, die mir jetzt zuteil wird. Er sagt, dein Elend versank im Abgrund meiner Barmherzigkeit. Weshalb solltest du um dein Elend mit mir streiten? Also wir brauchen uns nicht rechtfertigen vor ihm, das ist doch gemeint. Warum solltest du um dein Elend mit mir streiten? Nicht? Weil ich Gott Vorwürfe mache, ja, du hast mir die und die Lebensgeschichte geschenkt, deshalb, oder zugemutet, und deshalb bin ich so geworden, und deshalb habe ich so viele Fehler gemacht, und ich habe, verstehen Sie, das brauchen wir doch alles gar nicht. Dein Elend versank im Abgrund meiner Barmherzigkeit. Komm mir entgegen, sagt er, und gib mir alle deine Not, gib mir all dein Elend, und ich werde dich mit meinen Schätzen erfüllen. Tun wir doch das. Haben Sie dem Herrn schon alles gegeben? Nicht bloß Ihre positiven Sachen, sondern Ihr ganzes Elend, Ihre Sünde. Das ist unser ureigenstes. Und er sagt, und ich werde dich mit meinen Schätzen erfüllen. Nun, der barmherzige Gott spricht dann einmal zu einer, er bringt immer wieder mal so Dialoge, ja, wo er auch unser Herz sprechen lässt, also wo er uns zeigt, was wir eigentlich ganz tief drin so empfinden, fühlen, denken, nicht? Und so spricht er einmal zu einer verzweifelten Seele, das war jetzt zu einer sündigen Seele, zu einer verzweifelten Seele. Also hören Sie mal in sich hinein, ob nicht auch in Ihnen manchmal so Bruchstücke von Verzweiflung drin sind. Verzweiflung, ja, über mein Elend. Sind Sie auch strebsame Menschen? Sind manchmal fast verzweifelt, weil sie sagen, Herrschaft, jetzt strenge ich mich so an, bemühe mich und habe wieder versagt und mache den Fehler und jenen Fehler. Und sie verzweifeln fast an sich selber. Weil sie nämlich von sich selbst die Kraft erwarten. Aber hören Sie mal in sich hinein, ob nicht auch in Ihnen immer wieder mal so eine Unzufriedenheit, nennen wir es mal so, aber so eine Art Verzweiflung spürbar wird. Jetzt bin ich schon so alt, bemühe mich ein Leben lang und bin immer noch ein sündhafter Mensch. Sündhaft im Sinne, es ist so vieles in meinem Denken, auch manchmal in meinem Reden, was nicht der Liebe entspricht, nicht der Ehrfurcht entspricht, wo ich Gott auch wieder stückweise vergesse und so weiter. Und er sagt zu ihr, du, verzweifelte Seele, du in Dunkelheit gehüllte Seele, verzweifle nicht. Es ist noch nicht alles verloren. Beginne ein Gespräch mit deinem Gott. Er meint hier natürlich auch solche, die glauben, sie haben so viel verbrochen, dass Vergebung nicht mehr möglich ist. Wieder hier, beginne ein Gespräch mit deinem Gott, der lauter Liebe und Barmherzigkeit ist. Der lauter Liebe und Barmherzigkeit ist. Wisse, Seele, dass alle deine Sünden mein Herz nicht so schmerzlich verletzen, wie dein jetziger Zweifel. Überlegen Sie mal das Wort. Wisse, dass alle deine Sünden, also auch wenn einer alles Mögliche in seinem Leben getrieben hat, dass alle deine Sünden mein Herz nicht so schmerzlich verletzen, wie dein jetziger Zweifel, der Zweifel, ob Gott mir das vergeben kann. Und haben Sie den Zweifel nicht auch schon gehabt? Das ist das, was Gott verletzt. Zutiefst, noch tiefer als die Sünde. Der Zweifel an seiner Barmherzigkeit. Und nach diesen vielen Anstrengungen meiner Liebe und Barmherzigkeit traust du meiner Güte nicht, sagt er. Und da müssen wir schon mal in uns hineinlegen. Und übrigens mal, haben Sie das wirklich schon mal vor Gott wirklich gebeichtet, bekannt? Herr, ich habe an deiner Vergebung gezweifelt, an deiner Barmherzigkeit gezweifelt. Es ist das Schlimmere, sagt er. Und das können wir als Menschen sehr wohl nachvollziehen. Wenn wir jemanden trauen, nicht, und jemand wirklich unsere ganze Barmherzigkeit schenken wollen, und er zweifelt an unserer Liebe, an unserer Barmherzigkeit. Das ist doch unheimlich verletzend, wenn ein Kind zweifelt an der Liebe der Mutter, die sehr gut meint, aber deshalb auch Dinge fordern muss, um des Heiles des Kindes willen, das es oft nicht versteht. Oder gerade wenn sie dann so heranwachsen und sich so abnabeln und oft sehr unmenschlich, ich sag's einmal so, gegen Vater oder Mutter losziehen, nicht? Die aber in der Liebe bleiben. Und das ist ja unheimlich schmerzhaft zu spüren, sie zweifeln an meiner Liebe zu ihnen. Sie verstehen nicht, dass ich es unheimlich gut meine. Da merken Sie doch, das tut doch am meisten weh. Und da kann man sehr wohl das verstehen, was Jesus hier von sich sagt. Denn er ist ja Mensch geworden und er fühlt ja auch als Mensch. Also hier ein Gespräch des barmherzigen Gottes, das wäre ein drittes. Und zwar mit einer Seele, die zur Vollkommenheit strebt. Wir haben es hier schon mal jetzt hingehört auf die Seele, also auf dieses innere Empfinden einer sündigen Seele, also die sich der Sünde bewusst ist, dann einer verzweifelten Seele, die nicht glauben kann, dass Gott barmherzig ist aufgrund ihrer bösen Taten, und jetzt einmal ein Gespräch des barmherzigen Gottes mit einer Seele, die zur Vollkommenheit strebt. Was wir doch, denke ich, die meisten von uns doch versuchen. Und da sagt Jesus zu ihr, deine Anstrengungen sind mir lieb. Du strebst zur Vollkommenheit. Doch, weshalb sehe ich dich so oft traurig oder betrübt? Sage mir, was soll diese Traurigkeit bedeuten? Und was veranlasst dich? Jetzt hören Sie wieder in sich hinein, wenn Sie wirklich nach Vollkommenheit streben. Jesus sagt, warum sehe ich dich manchmal so traurig und betrübt? Warum? Was ist der Grund? Ist es nicht der Grund, wir wollen vollkommen sein und sind es nicht? Also wir sind über uns selber traurig, dass wir es nicht schaffen. Schauen Sie mal in sich hinein, hören Sie in sich hinein, ob das nicht stimmt. Und er lässt die Seele antworten, also das ausdrücken, Herr, der Grund meiner Traurigkeit ist der, dass ich trotz aufrichtigen Vorsatzes fortwährend falle. Und zwar in dieselben Fehler. Am Morgen fasse ich den Vorsatz und am Abend sehe ich, wie weit ich mich von ihm, von diesem Vorsatz entfernt habe. Das ist doch das, was wir erleben. Jeder, der nach Vollkommenheit, Heiligkeit strebt. Und was sagt Jesus? Du siehst, mein Kind, was du aus dir selbst bist. Und der Grund deiner Niederlage ist der, dass du zu viel auf dich selbst zählst und dich zu wenig auf mich stützt. Das soll dich aber nicht zu traurig stimmen. Du hast es mit dem Gott der Barmherzigkeit zu tun. Dein Elend wird ihn nicht erschöpfen. Die Zahl der Vergebungen habe ich nicht begrenzt. Doch wunderbar. Er sagt, du hast doch keinen Grund zur Traurigkeit. Und du bist es nur, weil du dich auf dich abstützt und nicht auf ihn. Und wenn ich mich auf ihn abstütze, dann weiß ich auch, wenn ich mich bemühe und trotzdem wieder merke, und es war doch wieder einiges in meinem Denken verkehrt, meinem Handeln verkehrt, was ich oft manchmal erst im Nachhinein merke, nicht? Dann stütze ich mich auf ihn ab, auf seine Barmherzigkeit und alles ist gut. Und nichts kann mich auf dem Weg der Vollkommenheit und Heiligkeit hindern von meinen Fehlern. Ich stütze mich auf ihn ab, auf seine Barmherzigkeit. Das ist gemeint. Und er sagt so wunderbar, die Zahl der Vergebungen habe ich nicht begrenzt. Wenn Sie, wir haben ja immer das Empfinden, Herr Herr, langsam wird es doch dumm, mir dauernd zu vergeben, nicht? Oder so langsam wirst du vielleicht müde in deinem Vergeben. Nein. Die Zahl der Vergebungen habe ich nicht begrenzt. Und dann lässt er uns wieder in unsere eigene Seele schauen. Ja, das alles weiß ich, sagt die Seele, also ich in mir. Aber mich bedrängen große Versuchungen. Verschiedene Zweifel werden in mir wach. Und dabei erzürnt mich alles und macht mich lustlos. Und darauf sagt Jesus, mein Kind, wisse, das größte Hindernis zur Heiligkeit ist Lustlosigkeit und nicht begründete Beunruhigung. Größte Hindernis zur Heiligkeit ist Lustlosigkeit und nicht begründete Beunruhigung. Sie nehmen dir die Möglichkeit, dich in der Tugend zu üben. Alle Versuchungen zusammen sollten deinen inneren Frieden nicht für einen Moment trüben. Nicht? Wir kennen ja diese Lustlosigkeit, wissen Sie, diese Trockenheit, wie wir auch sagen, okay, Lust im Gefühl. Und da und durch diese Lustlosigkeit nicht, und inneren Beunruhigungen, weil wir nicht so sind, wie wir sein wollen, nicht, behindern wir oft die Heiligkeit. Das heißt, wir geben der Lustlosigkeit nach. Und er sagt, alle diese Versuchungen, der Lustlosigkeit nachzugeben, der inneren Beunruhigen, warum kann ich es nicht besser nachzugeben, all diese Versuchungen zusammen sollten deinen inneren Frieden auch nicht für einen einzigen Moment trüben. Das alles ist normal. Das alles reinigt dich nur, könnte man sagen. Dann sagt er, Gereiztheit und Lustlosigkeit sind die Frucht deiner Eigenliebe. Ich bin gereizt auf mich selber, dass ich es nicht kann. Ich bin lustlos geworden, weil ich es nicht schaffe. Die Frucht meiner Eigenliebe. Ich will es können. Du darfst dich nicht entmutigen lassen, sondern sollst dich bemühen, dass anstelle deiner Eigenliebe meine Liebe herrschen kann. Also Vertrauen, mein Kind. Du sollst nicht mutlos werden, sondern zu mir um Vergebung kommen, da ich stets bereit bin, dir zu vergeben. Stets. Und so oft du mich darum bittest, preist du meine Barmherzigkeit. Also immer, wenn wir Gott um Vergebung bitten, wenn wir den Herrn um Vergebung bitten, ist es ein Lobpreis auf seine Barmherzigkeit. Also tun wir es doch oft. Was brauchen wir da denn, uns der Lustlosigkeit ausliefern und dieser Gereiztheit, weil wir es nicht können? Es gibt uns viel mehr Möglichkeit, Gott um Vergebung zu bitten und damit einen Lobpreis anzustimmen auf seine Barmherzigkeit. Schaut, es ist doch alles so einfach, oder? Warum machen wir es so kompliziert? Nun, was antwortet die Seele? Hören wir wieder in uns hinein, wie weit das bei uns ein Echo findet. Ich erkenne, was vollkommen ist und was dir besser gefällt, aber es gibt bei mir große Hindernisse, das zu tun, was ich erkenne. Also ich weiß schon, was es heißt, heilig zu sein, vollkommen zu sein. Aber ich habe Hindernisse, es zu tun. Und Jesus sagt, mein Kind, das Leben auf Erden ist ein Kampf. Und zwar ein großer Kampf um mein Königreich. Naja, aber fürchte dich nicht, denn du bist nicht allein. Merken Sie, dieser Kampf in unserem Herzen ist der Kampf um das Königreich Gottes auf dieser Welt. Das Schlachtfeld in meinem Herzen ist das Schlachtfeld der Welt. Die Schlachten, die ich auf meinem Herzen, in meinem Herzensfeld kämpfe, sind auch gekämpft auf der Ebene der Welt. Es geht um einen großen Kampf um sein Königreich, das in den Herzen der Menschen aufbaut. Aber er sagt, du bist nicht allein. Ich stärke dich immer, stütze dich deshalb auf meinen Arm und kämpfe, ohne dich zu fürchten. Nimm das Gefäß deines Vertrauens und schöpfe aus der Quelle des Lebens nicht nur für dich, sondern denke auch an die anderen Seelen, besonders an jene, die meiner Güte misstrauen. Also immer wieder dieses auch Weglenken von mir selber und diese Barmherzigkeit in Anspruch nehmen für die anderen. Das ist Apostolat. Das ist missionarisch leben, liebe Brüder und Schwestern. Denn Sie können vielleicht nicht auf eine Kanzel steigen, haben vielleicht auch nicht die Art zu predigen, also in irgendeiner Weise, so mit Menschen große Gespräche zu führen, religiöse. Sie leben vielleicht ganz schlicht einfach Ihren Alltag und sind da voll ausgefüllt. Und da können Sie alles, was dieser Alltag so an Lasten mitbringt, dem Herrn darbieten. Sie können mit Worten immer wieder die Menschen, alle Menschen, auch vor allem die Sie kennen, dieser Barmherzigkeit anvertrauen. Ist doch wunderbar. Und Sie sind wirklich in der Mission. Sie sind Missionar. Ein andermal sagt Jesus, ich habe mein Herz als lebendige Quelle der Barmherzigkeit geöffnet. Mögen alle Seelen aus ihm Leben schöpfen. Als lebendige Quelle der Barmherzigkeit. Mögen alle Seelen dem Meer der Barmherzigkeit mit großem Vertrauen nahen. Alle. Mit großem Vertrauen. Das heißt einfach die Barmherzigkeit in Anspruch nehmen. Das heißt Vertrauen. Mit Worten. Die Sünder werden Rechtfertigung erfahren und die Gerechten Festigung im Guten. Also für beide ist die Barmherzigkeit eine Grundvoraussetzung. Sünder Rechtfertigung, gerechte Festigung im Glauben und im Guten. Wer sein Vertrauen in meine Barmherzigkeit gelegt hat, dessen Seele werde ich in der Stunde des Todes mit meinem Frieden erfüllen. Also beginnen Sie, wenn Sie es noch nicht getan haben, unaufhörlich. Wer sein Vertrauen in meine Barmherzigkeit gelegt hat, dessen Seele werde ich in der Stunde des Todes mit meinem Frieden erfüllen. Also brauche ich keine Angst mehr zu haben. Und weiter sagt Jesus einmal, wisse, meine Tochter, dass zwischen mir und dir ein unergründlicher Abgrund ist, der den Schöpfer vom Geschöpf trennt. Doch dieser Abgrund wird durch meine Barmherzigkeit ausgeglichen. Er sagt also, das muss uns immer wieder bewusst sein, bei aller Freundschaft mit Christus, bei aller Nähe, die er sucht und auch wir suchen, dass aber trotzdem zwischen dem ungeschaffenen Geist, dem unbegreiflichen Gott, der in unzugänglichem Lichte wohnt, und zwischen mir, dem geschaffenen Wesen, ein unüberbrückbarer Abgrund ist. Aber die Barmherzigkeit hat diesen Abgrund ausgeglichen. Das ist doch wunderbar. Ich erhebe dich zu mir nicht, weil ich dich brauche, sagt er. Aber ich beschenke dich lediglich aus Barmherzigkeit mit der Gnade der Vereinigung. Ein herrliches Wort. Das ist das, was die Mystiker erfahren und erfahren haben. Er erhebt mich nicht zu dir, zu sich, weil er mich braucht. Er ist unendlich erhaben und vollkommen. Aber ich beschenke dich lediglich aus Barmherzigkeit, also aus dieser Liebe heraus, mit der Gnade der Vereinigung. Wir werden mit dem Unaussprechlichen vereinigt. Das ist das Ziel unseres religiösen Lebens, jetzt schon im Leben. Und denken Sie, was in der Eucharistie geschieht. Diese Vereinigung bereits mit ihm, dem Unbegreiflichen. Und wie leichtfertig tun wir das oft? Wie wenig wird es uns nach der Kommunion bewusst? Über welchen Abgrund wir geschritten sind? Er wird mit uns eins, er der Unaussprechliche. Wer bin ich? Und dann sagt er einmal, sage den Seelen, Sie sollen in ihrem eigenen Herzen keinen Damm gegen meine Barmherzigkeit aufstellen. Denn sie will in ihnen wirken. Meine Barmherzigkeit wirkt in allen Herzen, die ihre Tür für sie öffnen. In allen. Also keinen Damm aufstellen, also Zweifel. Wie der Sünder, so benötigt auch der Gerechte meine Barmherzigkeit. Jeder von uns benötigen die Barmherzigkeit. Die Bekehrung wie auch das Ausharren in der Bekehrung ist Gnade meiner Barmherzigkeit. Schauen Sie, wie viele haben schon eine Umkehr erlebt, eine Betroffenheit von Gott, aber sie sind wieder abgeglitten. Wie dankbar muss ich sein für diese Gnade der Barmherzigkeit, die mich erhalten hat. Einmal hörte sie Jesus sagen, im Alten Testament habe ich zu meinem Volk Propheten mit Blitz und Donner gesandt. Heute sende ich dich zu der ganzen Menschheit mit meiner Barmherzigkeit. Ich will die wunde Menschheit nicht strafen, wieder das Wort von letztes Mal, sondern ich will sie gesund machen, sie an mein barmherziges Herz drücken. Von Strafen mache ich Gebrauch, wenn sie mich selbst dazu zwingen. Meine Hand greift nicht gern nach dem Schwert der Gerechtigkeit. Das ist gemeint mit Strafe, nach dem Schwert der Gerechtigkeit, wo Gott mich meiner eigenen Sünde überlässt mit ihren ganzen Folgen, damit ich zur Einsicht komme. Vor dem Tag der Gerechtigkeit sende ich den Tag der Barmherzigkeit. Was das heißt, da bin ich gespannt. Der Tag der Gerechtigkeit ist das Gericht, das Weltgericht. Da sende ich den Tag der Barmherzigkeit. Ist es der Sonntag der Barmherzigkeit oder ist es ein Tag der Ankunft des Herrn, wo der Mensch überführt wird zur Sünde und wo er nochmal umkehren kann? Das wird eine spannende Zukunft. Und Jesus spricht ihr noch einmal über die Barmherzigkeit und sagt, wisse, meine Tochter, dass mein Herz lauter Barmherzigkeit ist. Und aus diesem Meer der Barmherzigkeit ergießen sich Gnaden über die ganze Welt. Und keine Seele, die sich mir näherte, ging ohne Trost davon. Alles Elend versinkt in meiner Barmherzigkeit und alle rettenden und heiligmachenden Gnaden sprudeln aus dieser Quelle. Meine Tochter, ich wünsche, dass dein Herz zur Wohnstätte meiner Barmherzigkeit wird. Ich wünsche, dass diese Barmherzigkeit sich durch dein Herz auf die ganze Erde ausgießt. Gilt auch für jeden von uns. Wer sich dir nähert, soll nicht ohne Vertrauen auf meine Barmherzigkeit, die ich so sehr für die Seelen wünsche, fortgehen. Bete, so viel du kannst, für die Sterbenden. Hören Sie. Erflehe ihnen Vertrauen auf meine Barmherzigkeit. Denn sie bedürfen des Vertrauens am meisten und haben es am wenigsten. Wisse, dass für manche Seelen die Gnade der ewigen Erlösung im letzten Augenblick von deinem Gebet abhing. Denken Sie daran, das gilt für jeden von uns. Du kennst den ganzen Abgrund meiner Barmherzigkeit, also schöpfe aus ihm für dich und besonders für die armen Sünder. Eher werden Himmel und Erde zu einem Nichts, als dass eine vertrauende Seele von meiner Barmherzigkeit nicht umfangen würde. Meine Tochter, sage den Priestern von meiner unbegreiflichen Barmherzigkeit. Die Strahlen der Barmherzigkeit brennen mich. Ich will sie auf die Seelen ergießen. Die Seelen wollen meiner Güte aber keinen Glauben schenken. Und dann sagt er, ich möchte, dass du meine Liebe, in der mein Herz zu den Seelen entflammt ist, tiefer kennenlernst. Du wirst das verstehen, wenn du mein Leiden betrachtest. Also, tun wir das. Rufe meine Barmherzigkeit für die Sünder an. Mich verlangt es nach ihrer Erlösung. Wenn du für einen Sünder folgendes Gebet mit zerknirschtem Herzen und im Glauben verrichtest, schenke ich ihm die Gnade der Umkehr. Nämlich, o Blut und Wasser, aus dem Herzen Jesu, als Quelle der Barmherzigkeit für uns entströmt, ich vertraue auf dich.
herzlichen Dank, Pater Bob, für diesen Vortrag, die Barmherzigkeit, heute der zweite Teil. Sie, liebe Zuhörer, können diesen Vortrag noch einmal hören, wenn Sie ihn gerne auf CD haben möchten. Dann melden Sie sich beim CD-Dienst von Radio Horeb. Herr Pater Bob, dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten.
So segne ich euch alle und schenke euch die Erkenntnis dieser Barmherzigkeit Gottes, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Danke und alles Gute nach Hochalting.
Danke ebenfalls.
Danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.